Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zur Veranstaltung von Amazon Publishing Edition M. Heute geht es bei uns um You Are Wanted. Mein Name ist Franz Edelmeier, ich arbeite für Amazon Publishing. Zuerst muss ich leider etwas sagen, und zwar, es war ja heute angekündigt, dass Arno Strobel bei uns sein wird. Aufgrund eines Todesfalls in seiner Familie ist er heute leider nicht da. Aber wir haben ein tolles Programm trotzdem für euch, und zwar liest Dietmar Wunder, der Sprecher, der das Hörbuch von You Are Wanted eingelesen hat, für euch. Und ich werde mich mit ihm auch vorher noch unterhalten über das, über die Serie, über Hörbücher. Da sind sicher ein paar spannende Sachen für euch dabei. Zuerst möchte ich den Dietmar Wunder gerne vorstellen. Und zwar, Dietmar Wunder verdankt den James-Bond-Filmen mit Sean Connery seinen Weg ins Filmgeschäft. Und heute ist er als Schauspieler, erfolgreicher Synchron- sowie Hörbuchsprecher und Dialogregisseur tätig. Er ist die deutsche Stimme des aktuellen James-Bond-Darstellers Daniel Craig sowie von Adam Sandler, Cuba Gooding Jr. oder auch Sam Rockwell. Dietmar Wunder wurde für seine Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem hat er den Deutschen Synchronpreis 2008 gewonnen für die Dialogregie der Serie Weeds. Und da würde ich gerne gleich mal einsteigen, und zwar Dialogregisseur oder Dialogregie. Was kann man sich denn da eigentlich drunter vorstellen? Was macht man da?
Ich freue mich sehr, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Interessant ist, dass diese Frage meine Eltern, als ich damals anfing, auch gefragt haben. Sie haben gesagt, was ist denn eigentlich ein Dialogregisseur? Man muss sich so vorstellen, ohne jetzt zu auszuufern im Thema Synchron, wie funktioniert Synchron eigentlich? Also wir versuchen ja im Grunde so glaubhaft wie möglich euch zu transportieren, dass der Film auf Deutsch gedreht wurde. Also das heißt, Bruce Willis oder Meryl Streep oder wie sie alle heißen, die sprechen Deutsch. So sind wir groß geworden in Deutschland seit 1930, wenn man so will, dann in den 50er Jahren verstärkt. Und irgendwann hat sich das halt mehr und mehr verselbstständigt, sodass wir alle fast, kann man sagen, groß geworden sind mit den deutschen Stimmen der jeweiligen Hollywood-Stars. Und bei der Arbeit muss man sich das so vorstellen, dass der Film Stück für Stück in kleine Dialoghäppchen unterteilt wird und dann vertont wird. Und ein Regisseur, ein Dialogregisseur ist dazu da, in dem Falle, wenn ich das mache, dass wir dafür sorgen, dass das Gleiche, was ein normaler Regisseur am Filmset oder beim Theater macht, dem Schauspieler vorne oder der Schauspielerin dann transportiert. Also das heißt, ich sage nicht nur ganz banal, du musst lauter oder leiser sprechen, sondern in der Szene meinetwegen ist der Schauspieler, den du gerade vertonst, emotionaler, er ist gebrochener von der Stimme, er kommt einfach veratmeter in die Szene rein, weil er gerade die Treppe hochgerannt ist. Und das ist meine Aufgabe als Regisseur, das dem Schauspieler in den Worten, die er versteht, zu verdeutlichen oder beziehungsweise zu transportieren und natürlich auch den inhaltlichen Bogen zu spannen, das heißt, stimmen die Betonungen, ja oder nein? Ganz banales Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, ich frage von wegen, möchtest du einen Kaffee? Dann würdest du antworten, ja, ich möchte einen Kaffee. Also betonst du das möchte. Wenn du sagst, möchtest du einen Kaffee? Ja, ich möchte einen Kaffee. Dann würde jeder von euch sagen, Moment mal, die haben doch gar nicht einander zugehört. Das ist zum Beispiel ein kleines Gebiet von der Dialogregie, dass wir natürlich auch diesen ganzen dramaturgischen Bogen beachten müssen. Das ist vielleicht so ein kleiner Abriss, was man als Dialogregisseur tut.
Ja, finde ich sehr spannend. Und dann möchte ich gerne zu dem Hörbuch von You Are Wanted springen. Mich würde einfach ein bisschen mehr erzählen über die Aufnahme und über die Entstehung. Also wie war das eigentlich, wenn du sozusagen, du wusstest, es wird einen Film geben und du wusstest vielleicht auch schon, dass Matthias Schweighöfer die Hauptrolle spielen wird. Wenn du jetzt dann an den Protagonisten, an Lukas Franke gedacht hast, hattest du da auch den Matthias Schweighöfer schon im Kopf oder wie war das denn?
Also ich habe von der Produktion You Are Wanted vor dem Buch gehört. Ich wusste Anfang letzten Jahres von wegen, es gibt eine deutsche Produktion mit Matthias Schweighöfer als Regisseur und als Hauptdarsteller. Und kurz danach kam dann die Nachricht, dass halt ein Buch geschrieben wird und dazu ein Hörbuch vertont werden soll. Und für mich, als ich dann erfuhr, okay, wir machen das jetzt und dann nehmen wir es auf, habe ich überlegt, gucke ich mir vorher irgendeinen Trailer an, den es schon gab damals mit Matthias Schweighöfer, oder lasse ich mich einfach erstmal nur in das Buch reinfallen? Und ich habe es absichtlich so gemacht, dass ich mir nichts angeguckt habe, um gerade halt meine eigene Idee von der Interpretation des Hörbuchs dann zu transportieren, auch bei den Aufnahmen, um nicht zu sehr dann darüber nachzudenken, ist das jetzt Alexandra Maria Lara? Nee, habe ich die im Kopf oder habe ich Matthias Schweighöfer im Kopf? Aber witzigerweise, gut, bei Matthias Schweighöfer wusste ich das, beim Großteil des anderen Casts wusste ich das nicht. Und als ich jetzt die zwei Folgen gesehen habe, das erste Mal im Film, ist mir aufgefallen, dass ich die Interpretation in meinem Hörbuch bei vielen Rollen, die entsprach dem, was dann auch im Film gemacht wurde. Also die im Grunde genommen der Cast entsprach so ein bisschen meiner Besetzung oder meinem Cast im Hörbuch. Aber ich habe absichtlich gesagt, guck dir das erstmal nicht an, um halt frei und mit der eigenen Interpretation in das Hörbuch zu gehen.
Das heißt, es ist schon noch wirklich so, also wenn du ein Hörbuch einliest, dass du dann, also einerseits hast du natürlich volle Konzentration auf deine Rolle als Sprecher, aber nebenher hast du schon noch wirklich Bilder im Kopf, also so wie das auch beim normalen Lesen ist.
Ja, also für mich ist es so, dass ich versuche es immer so zu beschreiben, ich erzähle mir selber die Geschichte. Also wenn ich im Hörbuchstudio bin oder selbst jetzt bei einer Lesung, ist es so, dass ich in dem Moment, wenn ich anfange zu lesen, mir wirklich so Filmszenen aufbaue. Es ist wirklich so, dass ich mir dann vorstelle, okay, der geht in das Haus, wie sieht das Haus aus? Also ich baue mir wirklich Filmsets selber auf. Und das ist bei den Hörbuchaufnahmen natürlich noch viel intensiver. Da bin ich ja für mich alleine mit dem Regisseur. Aber meine Tonkabine, wenn man so will, die ist ja so sehr allein. Also da bin ich ja allein drin. Und da entstehen schon für mich Bilder. Also ich erzähle mir selber die Geschichte und damit euch. Ich sage immer, ich lese jetzt nicht nur den Text vor, sondern ich erzähle die Geschichte, so wie ich sie empfinde. Und da passieren auch immer unterschiedliche Sachen. Also jede Lesung, die ich mache, die ist heute so, die ist morgen so, weil aus irgendeinem Grund fällt mir das in dem Moment dann anders auf oder ich mache die Pause größer. Aber es ist schon so, dass ich es hauptsächlich mir selber erzähle und damit versuche natürlich auch, euch zu transportieren, so dass ihr das Gleiche hoffentlich empfindet, was ich empfinde. Es ist spannend, es ist traurig, es ist gruselig. Aber diese Bilder baue ich schon auf, ja.
Also wir haben sozusagen auch den Beweis, man kann sich die Serie anziehen, kann das Buch lesen, kann das Hörbuch hören und kann sich sozusagen für jedes Format auch seine eigene Meinung bilden, seine eigene Geschichte und seine eigenen Bilder dazu formen. Jetzt würde ich gerne die ersten Seiten, die ersten Kapitel hören und ja, ich wünsche viel Vergnügen mit der Lesung von Dietmar Wunder aus dem Thriller You Are Wanted von Arno Strobel.
Wir können ja versuchen, den Lautstärkepegel da drüben runterzudrehen. So. Lukas Franke war müde, todmüde. Die schummrige Dunkelheit des Verhörraums trug ihren Teil dazu bei, seine Sehnsucht nach ein paar Stunden Schlaf zur Qual werden zu lassen. Ihm gegenüber am Tisch saß Lorenz, ein etwa 50-jähriger, undurchschaubarer BND-Ermittler mit kurzen, dunklen Haaren, und er blätterte seelenruhig in einer Akte. Neben Lorenz trommelte Oberkommissarin Jansen vom LKA nervös mit den Fingern auf die Tischplatte. »Träumen Sie?« Lorenz sah von seiner Akte auf und bohrte seinen Blick in Lukas' Augen.
»Bitte?«
fragte Lukas irritiert. Seine Stimme klang heiser. »Ob Sie träumen in der Nacht?« Lukas' fragender Blick richtete sich auf Jansen, deren Mienen wie versteinert wirkte, und wanderte wieder zurück zu dem BND-Mann.
»Entschuldigung, was soll das?«
Lorenz ließ sich langsam gegen die Rückenlehne des Stuhls sinken und betrachtete interessiert den Stift, den er in der Hand hielt. »Zwei Drittel aller Deutschen können sich nicht an ihre Träume erinnern. Wie ist das bei Ihnen, Herr Franke?« Lukas verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf.
»Wie oft denn noch, verdammte Scheiße, hä? Da draußen läuft ein Typ rum, der die Stadt hochgehen lassen will. Ein Anschlag auf die U-Bahn. Und Sie fragen mich nach meinen Träumen?«
»Ich frage Sie, ob Sie sich erinnern können.« Mit einer schnellen Bewegung beugte Lorenz sich nach vorne und legte die Unterarme auf die Tischplatte. »Wieso ausgerechnet auf die U-Bahn?« Wieder suchten Lukas' Augen die der Oberkommissarin, dieses Mal aber nicht fragend, sondern genervt.
»Das habe ich ihr doch schon alles gesagt.«
Lorenz nickte. »Ja,
Aber gute Geschichten kann man nicht oft genug erzählen, oder? Fangen Sie noch mal von vorn an. Und Lukas begann von vorn.
Lukas saß an seinem Schreibtisch vor dem Monitor und switchte mit schnellen Mausklicks zwischen mehreren Browserfenstern hin und her, während er über das Headset mit Mr. Chang skypte, einem chinesischen Geschäftsmann, der gerade im Begriff war, den größten Veranstaltungsraum des Hotels für ein Fachsymposium zu buchen. Lukas' Blick glitt für einen Moment zu den großen Fensterscheiben, gegen die sich die Dunkelheit als Erinnerung an den längst überfälligen Feierabend drückte. Als das Smartphone neben der Tastatur mit einem Bling eine neue eingetroffene MMS ankündigte, griff er danach und betrachtete lächelnd das Foto seines 6-jährigen Sohnes Leon, der sich einen riesigen Schokokuss in den Mund stopfte. Von einer Welle zärtlicher Zuneigung überflutet, schrieb er: »Ich bin bald bei euch«, schickte die Nachricht ab und legte das Gerät zurück auf den Tisch.
Certainly, and we also be happy to have you here on the 29th,
versicherte er Mr. Chang, während Katja eine große, zur Hälfte gefüllte Tasse Kaffee neben der angebrochenen Dose Red Bull vor ihm abstellte und ihm zunickte. Lukas schüttelte den Inhalt der Dose in den Kaffee, nahm einen großen Schluck und stellte die Tasse wieder ab.
Thank you. The pleasure is all mine, Mr. Chang. Yes, and have a nice day. Thank you very much. And yeah, bye. Thank you.
Er legte auf und sah Katja nach, die soeben im Nebenraum verschwand. Entschuldige bitte mal, aber hydraulic fracturing? Was bitte ist hydraulic fracturing? Es dauerte einige Sekunden, bis seine Mitarbeiterin wieder auftauchte. Eine ganze Palette Red Bull, wie einen Bauchladen vor sich hertragend, in dessen Mitte die Flamme einer einsamen Kerze flackernd gegen das Erlöschen ankämpfte.
Keine Ahnung. Google is your friend.
Sie stellte die Palette vor Lukas ab.
Hier, alles Gute zum 36. Geburtstag.
Lukas betrachtete überrascht die Dosen und sah dann zu Katja auf, die ihn anlächelte. Groß, blond, schlank, eine sehr attraktive und interessante Frau. Wenn man nicht wie er das Glück hatte, mit der fantastischsten Frau der Welt verheiratet zu sein.
Naja, also ich dachte, wir schenken uns nichts mehr.
Sie winkte ab.
Ich fülle nur die Bestände auf. Außerdem siehst du so aus, als könntest du es gebrauchen.
Lukas neigte sich vor und pustete die Kerze aus. Also dann, dann sollten wir wenigstens anstoßen. Er griff sich 2 Dosen, öffnete sie und hielt eine davon Katja hin.
Prost!
Die Hintergrundbeleuchtung des Computermonitors erlosch gleichzeitig mit der gesamten Beleuchtung im Büro. Katja? Die plötzliche Dunkelheit erschien Lukas im ersten Moment undurchdringlich. Doch schon in der nächsten Sekunde begannen seine Augen sich an sie zu gewöhnen und den schwachen Lichtschimmer wahrzunehmen, der durch die Fenster hereinsickerte.
Ich war das nicht,
kam Katjas Stimme aus dem Nebenraum. Seltsamerweise hörte sie sich im Dunkeln dünner an als sonst.
Also ehrlich, ich hasse Überraschungen. Wenn das hier eine Surprise-Party werden soll, dann kürze ich dir den Urlaub. Ich war das nicht, ehrlich.
Die Stimme klang jetzt näher. Katja musste sich aus dem Nebenraum herausgetastet haben. Lukas hörte die vorsichtigen Schritte, mit denen sie sich langsam zum Fenster bewegte.
Ich habe keine Ahnung, was los ist.
Ihre Silhouette hob sich nun als schwarzer Scherenschnitt vom etwas helleren Hintergrund der beiden großen Fenster ab. Lukas stand auf, ging ebenfalls zu den Fenstern hinüber und betrachtete das gewohnte Bild unter sich. Straßenlaternen zogen sich in geschwungenen Baden dahin, wie abgelegte Perlenketten. Dazwischen strahlten die grellen Farben großer Werbetafeln und die der Ampeln, vor denen die Bremslichter der wartenden Fahrzeuge aufleuchteten, wie sorgsam in Zweierreihen aufgestellte Glühwürmchen. Lichter einer Stadt, die niemals schlief. Und doch war etwas anders als sonst, wenn er spät abends einen Blick nach draußen warf. Und er wusste auch, was es war. Das etwa 30-stöckige Haus schräg gegenüber lag in vollkommener Finsterheit.
Was zum Teufel?
Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment erloschen im Sekundentakt nacheinander die Lichter der ganzen Stadtviertel. Es dauerte keine 10 Sekunden, dann lag Berlin in tiefschwarzer Nacht.
Lediglich die Scheinwerfer der Autos und Motorräder malten winzige ovale Punkte mit verwaschenen Rändern auf die Straßen. Sie sahen sich an.
»Scheiße, die Mediziner!«
sprach Katja aus, was auch Lukas in diesem Moment durch den Kopf schoss. Im großen Saal im Erdgeschoss fand ein Ärztekongress statt. 200 Mediziner, Live-Übertragung einer mikroinvasiven Operation aus einem Krankenhaus in den Vereinigten Staaten auf 4 Großleinwänden und dann Stromausfall.
»Los, die Taschenlampen aus dem Schrank«,
ordnete Lukas an und tastete sich zu seinem Schreibtisch zurück.
»Wir müssen runter und die Leute beruhigen.«
Während Katja die großen Stablampen aus dem Schrank nahm und eine einschaltete, zog er sein Funkgerät aus der mittleren Schublade und schaltete es ein. Nach kurzem Rauschen hörte er die Stimmen einiger Techniker, die schon aktiv waren. Lukas nahm eine der Lampen und stürmte vor Katja aus dem Büro. Jetzt war er gefragt, sein Krisenmanagement. Das würde er hinbekommen. Die Tür zum Treppenhaus lag nur wenige Meter entfernt. Hier sorgte ebenso wie auf den Gängen zu den Hotelzimmern die Notbeleuchtung für spärliches Licht. Sie wurde durch das Stromaggregat im Keller betrieben. Lukas schaltete die Stablampe aus und nahm immer 2 Stufen auf einmal. Um Katja kümmerte er sich nicht weiter, die würde schon hinter ihm herkommen. Wichtig waren jetzt die Gäste, vor allem die der Veranstaltung, denn für sie war er zuständig. Er war in der 4. Etage angekommen, als auch die Notbeleuchtung erlosch. Lukas blieb stehen und schaltete die Taschenlampe wieder ein.
Oh Scheiße, das hat noch gefehlt. Jetzt ist auch der Generator ausgefallen.
Das kann doch kein Zufall sein, spekulierte Katja keuchend, was Lukas nicht weiter kommentierte.
Los, komm!
Im exklusiv ausgestatteten Foyer des Hotels bot sich ihnen ein außergewöhnliches Bild. Beleuchtet von unzähligen Handylampen standen Gäste aufgeregt redend in kleinen und in größeren Lichtinseln zwischen tiefen Sesseln und niedrigen Tischchen zusammen, fuchtelten mit den Händen und überlegten laut, was wohl geschehen sein konnte. Lukas hielt an und wartete, bis er Katjas Atem hinter sich hörte. Dann ging er weiter. Um zum großen Veranstaltungssaal zu kommen, musste er sich einen Weg quer durch das Foyer bahnen. Schon nach wenigen Schritten wurde er angehalten. Ein Hotelgast um die 50, sichtlich nervös, fragte:
»Entschuldigen Sie, was ist denn los?«
Lukas richtete den Schein seiner Lampe nach unten, um den Mann nicht zu blenden. »Nichts weiter, nur ein Stromausfall. Machen Sie sich keine Sorgen, das haben wir alles schnell im Griff. Meine Kollegen von der Technik sind schon dran.« Wie zur Bestätigung ertönte eine kratzige Stimme aus dem Funkgerät. Ein Paar um die 70 kam auf ihn zu. Offenbar identifizierten die Gäste ihn anhand der Stabtaschenlampe als einen Mitarbeiter des Hotels.
»Entschuldigen Sie«, sprach die Frau ihn zaghaft an, »können Sie uns eventuell sagen, was passiert ist? Wir haben draußen gesehen, dass es in der ganzen Gegend stockfinster ist.«
Lukas lächelte sie an und hoffte, dass sein Gesicht dabei die Zuversicht ausstrahlte, die er zeigen wollte. »Nur ein Stromausfall, kein Grund zur Sorge.« Er erreichte den ersten Veranstaltungssaal, den kleinsten des Hotels, warf einen schnellen Blick hinein und hielt sich das Funkgerät vor den Mund.
Hört ihr mich? Franke hier.«
»Ja, ich höre.«
»Ich bin jetzt unten. Foyer und Saal 1 sind komplett tot. Anderswo wird's nicht besser aussehen. Was ist denn los bei euch? Kriegt ihr das hin? Ich muss den Leuten irgendwas sagen.«
»Ich weiß noch nicht, aber wir sind dran.«
»Mist!«
Lukas ließ das Funkgerät sinken und wandte sich zu Katja um. »Ich muss ein Statement abgeben, bevor die Situation eskaliert.« Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte er sich wieder in Bewegung. Mit beruhigendem Lächeln bahnte er sich einen Weg zwischen den Menschen hindurch, begegnete unsicheren und ängstlichen Blicken mit beschwichtigenden Gesten und beantwortete die immer gleiche Frage freundlich und betont gelassen mit der immer gleichen Antwort. Schließlich hatte er die breite Treppe aus Caraca-Marmor erreicht, die neben der Rezeption zu den oberen Stockwerken führte. Ein dunkelroter Läufer floss die hellen Stufen herab wie ein Bach aus Blut. Lukas nahm die ersten paar Stufen und wandte sich zu den Menschen im Foyer um.
»Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen!«
Als nur einige wenige Gäste ihre Diskussionen unterbrachen und zu ihm heraussahen, klatschte Lukas mehrmals in die Hände. Das wirkte. Binnen Sekunden erstarb das Gemurmel und alle Blicke richteten sich fragend auf ihn. Es war vielleicht verrückt, aber er fühlte sich gut dabei.
»Ladies and Gentlemen, we'll get this under control in no time. Wir werden das Problem so schnell wie möglich im Griff haben. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.« Zur Bekräftigung nickte er den Leuten lächelnd zu und wandte sich dann leise an Katja, die zwei Stufen unter ihm stehen geblieben war.
Ich hoffe, die haben das wirklich bald im Griff.
Das Schwatzen im Foyer wurde wieder lauter. Lukas verließ die Treppe und hob erneut das Funkgerät. Franke nochmal, sag mal, ist eigentlich irgendjemand in den Fahrstühlen? Als keine Antwort kam, fügte er hinzu, findet raus, wo die Dinger stecken und falls da jemand drin ist, ruft sofort die Feuerwehr. Wie müssen die Leute da...
Hey, you! Are you in charge here?
Lukas ließ das Funkgerät sinken und musterte den Mann, der mit ausgestreckten Armen auf ihn zukam. Es war Mr. Rosenberg, ein großer, hagerer Amerikaner, Ende 40, hektisch, ungeduldig und zudem Organisator des Ärztekongresses. Offenbar auch vergesslich, denn sie hatten in den letzten Tagen schon mehrfach wegen der Veranstaltung miteinander gesprochen. Auf Rosenbergs Stirn stand eine tiefe, senkrechte Falte. Seine Stimme klang aufgebracht.
I want the lights back on. We are in the middle of a streaming.
We are terribly sorry for the inconvenience, sir,
rief Katja. Lukas warf ihr einen dankbaren Blick zu, weil sie für ihn eingesprungen war, und wandte sich wieder an den Mann.
We are trying to fix this ASAP, Mr. Rosenberg.
Erneut hob er den Arm mit dem Funkgerät.
Sag mal, wie sieht's aus? Könnt ihr mir schon irgendwas sagen? Wir haben einen Kongress im Haus, wie ihr...
Keine Chance, hier ist alles tot,
unterbrach ihn die kratzige Stimme. Lukas stieß den Atem geräuschvoll aus und sah zu Katja, die mit den Schultern zuckte. Ein junger Kollege vom Empfang kam auf ihn zu. In seinem Gesicht stand deutlich die aufkeimende Panik.
Entschuldigen Sie bitte, aber können Sie mir helfen? Die vielen Leute, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich denen noch sagen soll.
Lukas nickte Katja zu. Kümmere dich du darum und ich gehe in den großen Saal und versuche die Leute da zu beruhigen. Er wandte sich um, aber plötzlich prallte er erschrocken zurück. Unmittelbar vor ihm stand ein Mann mit blutüberströmtem Gesicht und starrte ihn durch verschmierte Brillengläser an. Lukas brauchte einen Moment, dann hatte er sich wieder gefangen.
Sir, are you all right? Sehe ich so aus?
Blaffte der Mann ihn an und zeigte auf die klaffende Wunde auf seiner Stirn.
Ich bin in dieser verdammten Dunkelheit über ihren losen Teppich gestolpert.
Er machte einen Schritt auf Lukas zu, der zurückweichen wollte, um eine Berührung zu vermeiden.
Sie wissen, dass das teuer für Sie wird.
What are you doing, eh? Fix the fucking power supply.
Erneut Rosenbergs Stimme, irgendwo von der Seite lauter und ungehalten als der restliche Wortbrei um sie herum. Lukas' Blick löste sich von dem blutüberströmten Gesicht, fand den Amerikaner 2 Meter neben sich stehend und sagte,
I'm sorry, but I have to take care of this gentleman first.
Wieder an den Mann vor sich gewandt, sagte er, und Sie, ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Bleib bloß ruhig, mahnte er sich selbst. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Du kannst das. Die Leute brauchen dich.
Vielen Dank, Dietmar Wunder. Wir haben noch eine kurze Stelle für euch vorbereitet. Wir müssen aber kurz einen Blick auf die Uhr werfen. Ich glaube, wir können noch ein bisschen weiterlesen.
Ich kann ja schneller lesen. Nein.
Ja, genau. Es ist nur wichtig, also einige von euch haben ja vielleicht auch schon die Serie gesehen. Für die kommende Stelle ist wichtig, also der Lukas Franke, dem passieren ja schräge Sachen. Also er hat das Gefühl, jemand hat seine Identität übernommen. Und er hat da so einen Verdacht, wer das vielleicht gewesen sein könnte, und zwar ein bestimmter Jonas Kaufmann. Und das ist der Herr, dem wir schon in der Szene begegnet sind, und zwar mit der bluteten Stirn. Und er macht sich jetzt auf die Suche nach dem.
Er hat nämlich eine Adresse erhalten und versucht, ihn jetzt aufzutreiben. Als das Navi ihn auf die fast leere Stadtautobahn lenkte, ließ Lukas per Sprachbefehl Hannas Handynummer wählen. Sie würde nicht begeistert sein, aus dem Schlaf gerissen zu werden, aber er musste mit jemandem reden. Nein, er musste mit ihr reden. Zu seiner Überraschung hob sie schon nach dem zweiten Klingeln ab.
Hey, wo bist du?
In ihrer Stimme schwang kein Vorwurf mit, sondern eher Sorge.
Du, ich hab die Adresse von dem Typen, der wahrscheinlich hinter dieser ganzen Scheiße steckt. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Wie auf dem Weg?
Lukas hörte das Rascheln der Bettwäsche im Hintergrund.
Spinnst du? Wenn du wirklich weißt, wer dafür verantwortlich ist, dann fahr zur Polizei.
Was soll denn das bringen, hä? Entschuldigung, ich würde gern Anzeige gegen unbekannt erraten und erstatten. Irgendein Vollidiot schickt mir Pakete und Nacktfotos.
Glaubst du, die nehmen mich ernst? Nein, ich regle das selber.
Mit einem Blick in den Rückspiegel versicherte Lukas sich, dass niemand ihm folgte und fragte sich im nächsten Moment, ob er nun schon unter Verfolgungswahn litt.
Das ist eine beschissene Idee, Lukas. Wer weiß, was das für ein Typ ist?
Darüber hatte er auch schon nachgedacht. Vertrau mir, ich mach das. Ich schaff das. Tschüss, ich melde mich später nochmal. Er legte auf, bevor Hannah etwas entgegnen konnte, und rieb sich mit der flachen Hand mehrfach über das Gesicht. Die Müdigkeit hatte ihn so plötzlich übermannt, dass er Mühe hatte, die Augen offen zu halten. Er fuhr die Seitenscheibe herunter, neigte den Kopf zur Seite und hoffte, dass der kühle Nachtwind seine Lebensgeister weckte. Als er schließlich sein Ziel erreicht hatte und auf einem großen Parkplatz anhielt, betrachtete er ausgiebig die Umgebung durch die Windschutzscheibe. Die bedrohlich dunklen Fronten hoher Plattenbauten zeichneten sich schwarz vor dem etwas helleren Hintergrund des nächtlichen Himmels ab und umschlossen ihn wie eine Herde Urzeitmonster, die ihr Opfer gestellt und eingekreist hatten. Der Drang, die Stirn einfach gegen das Lenkrad sinken zu lassen und die Augen zu schließen, wurde übermächtig. Kaufmann würde mit Sicherheit tief schlafen und wahrscheinlich nicht sehr hilfsbereit sein, wenn er aus dem Bett geschmissen wurde. Und ihm selbst würde es auch gut tun, wenn er ein wenig die Augen schloss. Er ließ sich gegen die Rückenlehne sinken und betätigte einen seitlich angebrachten Knopf, der ihn mit leisen Summen in eine schräge Position brachte. Und Minuten später war er eingeschlafen. Als Lukas die Augen aufschlug, blickte er sich irritiert um. Er brauchte einen Moment, bis er sich daran erinnerte, wo er war und warum er auf diesem Parkplatz stand. Es war kalt. Er überkreuzte die Arme und rieb sich mit den Händen fest über die Oberarme, bevor er die Tür öffnete und ausstieg. Seine Muskeln schmerzten und bewegten sich nur widerwillig. Die Morgendämmerung ging eben in den Tag über. In den schmalen Streifen zwischen den tristen Plattenbauten war am Horizont der rötlich-gelbe Schein der aufgehenden Sonne zu sehen. Lukas gab sich einen Ruck und machte sich auf den Weg. Er musste näher an die Gebäude heran, um die Hausnummern sehen zu können. Und wie sich herausstellte, lag die Wohnung, zu der er wollte, in dem Plattenbau genau gegenüber.
Das ist ja klar,
murmelte er und marschierte über den Parkplatz. Er war noch etwa 10 Meter von der Haustür entfernt, als sie aufgestoßen wurde und 3 Kinder lachend herausstürmten. Er beschleunigte seine Schritte und erreichte die Tür, bevor sie zurück ins Schloss fallen konnte. Der Flur, den er betrat, war düster und roch muffig. Lukas fand einen Lichtschalter, der jedoch nur eine einzelne Funzel weiter oben aufflackern ließ. Laut Daltons Zettel musste er in den 5. Stock. Anders als im Treppenhaus des Gebäudes, in dem Thomas, sein Bruder, wohnte, waren die Wände hier mit Schmierereien übersät. Auf den ausgetretenen Treppenstufen lagen Kippen und sonstiger Unrat herum. In der 5. Etage angekommen, wandte er sich nach links und blieb nach 10 Metern überrascht vor der Wohnung stehen, auf deren Klingelschild die handgeschriebenen Buchstaben JK standen. Die Tür schien neu zu sein, und sie stand einen Spalt weit offen. Nach kurzem Zögern drückte Lukas sie auf und betrat mit vorsichtigen Schritten die Wohnung. Es roch stark nach frischer Farbe. Planen hingen von der Decke herab, auch der Boden war mit einer Plastikplane ausgelegt. Irgendwo dudelte leise Musik. Mit raschelnden Schritten ging Lukas weiter und fuhr erschrocken zusammen, als plötzlich ein weiß gekleideter Mann im Durchgang zum nächsten Zimmer auftauchte. Dem anderen schien es genauso zu gehen, denn er stieß einen überraschten Laut aus.
Und, Entschuldigung, sagte Lukas, ich suche Jens Kaufmann. Wohnt er hier?
Der Mann, offensichtlich ein Maler, nickte sichtlich erleichtert.
Ach so, ja klar, da bist ein bisschen spät dran, mein Freund.
Warum?
Der ist tot.
Tot? Lukas starrte den Maler an. Das konnte doch nicht wahr sein.
War eine schlimme Geschichte, war ja auch in der Zeitung. Ist brennend vom Balkon gesprungen.
Was? Wann? Lukas fühlte sich benommen.
Ja, so vor 4 Wochen?
Das war doch unmöglich. Was, vor 4 Wochen? Lukas ging auf den Balkon und sah nach unten. Oh Mann. Das war verdammt tief.
Herzlichen Dank, Dietmar Wunder.
Dankeschön.
Ich glaube, man konnte jetzt einen tollen Eindruck gewinnen, dass da wirklich viel Spannung drin ist in dem Hörbuch, in dem Buch und auch in dem Kindle E-Book. Das ist alles auf amazon.de erhältlich. Und wir haben auch ein paar Leseproben, die wir verteilt haben. Also das heißt, da kann man auch noch ein bisschen weiterlesen. Und ja, also mir bleibt nochmal zu sagen, herzlichen Dank. Und für alle, die weiterlesen, weiterhören, weiterschauen, wünsche ich sehr gute Unterhaltung.
Dankeschön. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.